Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Gerechtigkeit und Loseblatt Folge 77. Es ist der 4. Dezember, Donnerstag, und heute gibt's wieder ein juristisches Herrengedeck, bestehend aus mir, Hendrik Wiedewild, Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin, und
Maximilian Amos, Jurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Erstmal vorweg, der Pakt für den Rechtsstaat kommt wohl erstmal nicht. Eigentlich sollten die Ministerpräsidenten sich auf der Konferenz einigen und diesen Pakt für den Rechtsstaat besiegeln. Doch auf einmal fehlt es da an Einigkeit über Details des 450-Millionen-Euro-Deals für Personal und Digitalisierung. Das berichtet ganz aktuell LTO. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir haben folgende Themen. Wie anfällig ist die deutsche Justiz für autoritär-populistische Strategien? Der Verfassungsblog hat diese Woche sein neues Justizprojekt vorgestellt. Wir haben mit Anna-Mira Brandau darüber gesprochen. Ein unscheinbares EuGH-Urteil könnte womöglich indirekt Renate Künast und anderen Klägerinnen und Klägern den Rücken gegen Facebook und Co. stärken. Das besprechen wir mit dem Berliner Anwalt Nico Herting. Ein Wohnzimmer kann zwar eine Kanzlei sein, ein Bürocenter mit Post- und Anrufservice aber nicht. Das hat nun der BGH entschieden und damit einige Anwälte vergrätzt. Und außerdem hat das Bundessozialgericht die ALG-2-Sätze gehalten und damit auch den Kurs der Bundesregierung. Und zum Schluss geht es um den Schutz oder Nichtschutz von Miss Moneypenny.
Das hat uns bewegt.
Wer in den vergangenen Jahren nicht unter einem Stein gelebt hat, der hat vermutlich mitbekommen, wie die Demokratien auf der Welt mehr und mehr zu kämpfen hatten, ob in Polen, Ungarn oder den USA. Man kann es eigentlich überall beobachten, der Autoritarismus greift um sich und er wird dabei auch tendenziell immer aggressiver. Ein häufiges Opfer dabei ist die vielbeschworene dritte Gewalt, denn unabhängige Gerichte sind autoritären notorischer ein Dorn im Auge. Das zeigt nicht zuletzt der US-Präsident Donald Trump jede Woche, würde man sagen. All das wirft natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, wenn wir auf Deutschland schauen, wie verwundbar ist denn eigentlich die deutsche Justiz, wie angreifbar ist sie für solche autoritären, populistischen Kräfte, die sie vielleicht für sich vereinnahmen wollen. Diese Frage haben sich auch die sehr klugen Kolleginnen und Kollegen vom Verfassungsblog gestellt und ein Forschungsprojekt dazu durchgeführt. Für ihr Justizprojekt haben sie mit Dutzenden Expertinnen und Experten aus der Praxis gesprochen, Richter, Justizministerinnen etc. Und zum Start des Projektes am Anfang März habe ich mich auch mit dem Co-Leiter Friedrich Zillesen schon mal unterhalten. Das Interview packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Jetzt am Dienstag haben sie ihre Ergebnisse vorgelegt und bei mir ist nun, wir zeichnen das Gespräch auch am Dienstag auf, eine andere Co-Leiterin des Projektes, Anna-Mira Brandau. Sie ist Juristin, gehört ebenfalls zum Verfassungsblog-Team und nebenbei noch Doktorandin an der Universität in Erfurt. Ja, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt, Frau Brandau.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Fangen wir erstmal chronologisch an. Was war denn eigentlich der Auslöser? Wie kamen Sie auf diese Frage, wie verwundbar ist die deutsche Justiz?
Der Auslöser war in gewissermaßen unser Projekt, was wir vor dem Justizprojekt durchgeführt haben, das sogenannte Thüringen-Projekt. Da haben wir uns seit Sommer 2023, also ungefähr ein Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen, die letztes Jahr im September stattgefunden hat, gefragt, was wäre, wenn eine autoritär-populistische Partei relevante staatliche Machtmittel in Thüringen in die Hand bekäme? Wir haben da verschiedene Bereiche untersucht und die unabhängige Justiz war eins davon. Was würde passieren, wenn in Thüringen die AfD als autoritär-populistische Partei Zugriff auf die Justiz hätte? Und relativ schnell haben wir festgestellt, dass das, was wir da untersucht haben in Thüringen, sich gar nicht mehr nur in der Zukunft abspielt, sondern tatsächlich sich schon live und in Farbe sozusagen beobachten konnte. Ich spiele darauf an, dass in Thüringen seit letztem Jahr der sogenannte Richterwahlausschuss, ein eigentlich vielleicht eher unscheinbares Gremium des Landtages in Thüringen, sich nicht konstituieren kann. Dieser Richterwahlausschuss ist aber ziemlich wichtig für die Thüringer Justiz, weil seine Zustimmung nötig ist, damit in Thüringen Richterinnen und Richter auf Lebenszeit ernannt werden können. Die AfD hat eine Sperrminorität inne seit der letzten Landtagswahl in Thüringen und kann deshalb die Konstituierung dieses wichtigen Gremiums blockieren, und das tut sie auch tatsächlich. Außerdem hat die AfD in Thüringen nach der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags Ende September letzten Jahres und einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes in dieser Sache angefangen, verbal gegen das Landesverfassungsgericht zu schießen, das verbal zu attackieren. Sie haben sogar Strafanzeigen gegen einzelne Richter angestrebt und ein Amtsenthebungsverfahren. Nichts davon war erfolgreich, aber die Diffamierungskampagne wurde ziemlich plastisch greifbar. Und das haben wir beobachtet und uns dann gedacht, okay, die Justiz, die ist irgendwie relevant für autoritäre Populisten, und haben dann begonnen, uns das mal genauer anzugucken. International, wie gehen autoritäre Populisten mit der Justiz um? Und dann eben auch in Deutschland, nicht nur auf Thüringen bezogen, sondern auf die ganze Bundesrepublik.
Ja, jetzt ist ja das Thema Justizresilienz nicht ganz neu. Wir haben ja alle noch im Kopf die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts, über die ja viel gestritten und debattiert wurde und die ja dann letzten Endes auch noch in den letzten Zügen der vergangenen Legislaturperiode durchgegangen ist. Ihr Justizprojekt, da kommen wir auch noch gleich zu den Details. Sie sagten sie eben selber schon vergleichsweise unscheinbar, diese Richterwahlausschüsse zum Beispiel. Aber das sind ja viele Dinge, über die Sie da sprechen, die erstmal so nicht dieses schillernde Antlitz des Bundesverfassungsgerichts haben, die aber trotzdem sehr wichtig sind für das Funktionieren des Rechtsstaats. Ne? Also vielleicht mal so, warum ist eigentlich die Justiz als Ganzes so ein beliebtes Ziel für Autoritäre? Was wollen die eigentlich damit?
Wenn die Justiz unabhängig funktioniert, so wie das quasi vorgesehen ist in einem demokratischen Rechtsstaat, dann begrenzt sie Macht, insbesondere die Macht der Exekutiven, indem sie zum Beispiel in verwaltungsgerichtlichen Verfahren überprüft, ob sich die Verwaltung, also die Exekutive, rechtmäßig verhält. Das heißt, sie begrenzt Macht und steht damit dem Anspruch von autoritären Populisten, möglichst unbegrenzte exekutive Macht auszuüben, im Wege. Ist sie aber erstmal eingenommen, und das ist häufig der quasi nächste und letzte Schritt, ist die Justiz erstmal eingenommen, hat man also loyale Gefolgsleute in der Justiz, in bestimmten Schlüsselpositionen, aber auch ganz generell positioniert, dann muss man eben diese Kontrolle der eigenen Politik nicht mehr befürchten, hat aber trotzdem noch den Anschein von Gerichten und damit von einem demokratischen Rechtsstaat. Aber substanziell muss man nichts mehr befürchten. Und deshalb sind Gerichte so interessant für autoritäre Populisten.
Ja, das ist ja auch das, was so ein bisschen unter dem Stichwort autoritärer Legalismus unter anderem so momentan diskutiert wird, dass man die Gerichte für seine eigene Agenda einspannt und sich immer den Anstein des rechtmäßigen Handels gibt, weil da niemand sagt, so, ich bin jetzt derjenige, der das Recht bricht und mich interessiert alles nicht mehr. Ne?
Exakt, genau.
Welche Schwachstellen haben Sie denn ausgemacht in der jüdischen Justiz, wenn man es mal so auf ein paar Punkte festmacht? Was haben Sie sich hier noch angeschaut?
Also ganz generell haben wir quasi eine kleine Unterscheidung getroffen. Wir haben uns einmal die Landesverfassungsgerichte als besondere Art von Gerichten angeguckt und dann die ganz klassischen Instanzengerichte. Und als, man kann sagen, drei unterschiedliche Einfallstore für autoritäre Populisten haben wir identifiziert. Zum einen, gar nicht so häufig, aber doch ab und zu, unklare und problematische rechtliche Grundlagen. Als Beispiel da zum Beispiel bei den Landesverfassungsgerichten werden bei 12 der 16 Landesverfassungsgerichte die Richterinnen und Richter mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt, so wie das auch auf Bundesebene vorgesehen ist. Das soll davor schützen, dass Gerichte durch die Regierungsmehrheit einfach vereinnahmt werden können. Also ist eine gute Idee, die dahinter steckt.
Genau, allerdings, was ja eigentlich erstmal was Gutes ist, wenn man gegen autoritäre Bestrebungen ist. Ne?
Absolut, genau. Aber sie bieten eben auch eine Schwachstelle, denn wenn man eine Zweidrittelmehrheit braucht, so kann die relativ leicht blockiert werden, wenn eine Fraktion im Landtag oder im Bundestag über ein Drittel der Stimmen auf sich vereint, eine sogenannte Sperrminorität innehat. Das können wir in Thüringen jetzt schon beobachten, auch in Brandenburg. Das heißt, die können in einem solchen Fall die Wahl von Richterinnen und Richtern an die Landesverfassungsgerichte blockieren. Und zwar so lange sie wollen. Auf Bundesebene hat man das erkannt. Sie haben es eben schon angesprochen, die Resilienzbestrebungen fürs Bundesverfassungsgericht und die Grundgesetzänderung, die da einherging. Da hat man einen sogenannten Ersatzwahlmechanismus eingeführt. Wenn der Bundestag als Wahlorgan blockiert ist, zum Beispiel durch eine Sperrminorität, kann der Bundesrat wählen. und einspringt sozusagen. Das ist auf Landesebene nicht so einfach und deshalb gibt es solche Mechanismen auf Landesebene momentan nicht. Mhm. Und wir regen an, dass man mal darüber nachdenken sollte, wie man in einer solchen Blockadesituation eine Blockade lösen kann, welche rechtlichen Grundlagen man da vielleicht schaffen könnte, um aus einer solchen Situation rauszukommen. Aber es sind gar nicht so häufig die gesetzlichen Grundlagen, die die wirklichen Einfallstore bieten, sondern, und das ist der zweite Punkt, viel häufiger ist es der Einfluss der anderen Gewalten auf die Judikative, insbesondere der Exekutive. Wir haben das in verschiedenen Szenarien durchgespielt. Wenn man zum Beispiel einen autoritärpopulistischen Justizminister hätte, wie der über Fragen des Haushaltsrechts, über Fragen der IT-Infrastruktur und der Personalbenennung, also der Richterernennung, Einfluss nehmen könnte auf die Justiz. Da bieten sich einige Möglichkeiten, wie die Exekutive zu viel Einfluss auf die Justiz ausüben könnte. Aber als letztes und vielleicht das wichtigste Einfallstor, gleichzeitig aber auch der größte Resilienzfaktor, ist das Personal der Justiz. Der Einfluss und die Entscheidungsgewalt über Personalfragen ist die größte Verwundbarkeit der Justiz. Genauso auch die innere Einstellung der Menschen, die in der Justiz arbeiten. Wir nennen das die Kultur der Unabhängigkeit, die unheimlich wichtig ist. Also Richterinnen und Richter müssen innerlich frei und unabhängig entscheiden und agieren können. Innerlich frei und eben auch äußerlich frei, ohne irgendwelchen Druck, zum Beispiel durch Disziplinarverfahren oder strategisch eingesetzte Beförderungen befürchten zu müssen. Und da sehen wir die größte Verwundbarkeit, aber auch den größten Resilienzfaktor. Weil wenn diese Menschen diese Unabhängigkeit in sich spüren und so agieren und ihren Beruf unabhängig ausüben, dann ist viel gewonnen. Es kommt aber nicht nur auf die Menschen an, die in der Justiz arbeiten, sondern auch alle anderen drumherum, die quasi mit der Justiz irgendwie interagieren. Das wäre zum einen natürlich die Politik. Dazu gehört, dass zum Beispiel die Exekutive akzeptiert, wenn durch Verwaltungsgerichte ihre Macht begrenzt wird und das nicht nur rein faktisch akzeptiert, sondern auch quasi in der Art und Weise, wie sie darüber reden. Dass man da keine verbalen Angriffe auf die Autoritäten, auf die Autorität der Gerichte irgendwie in Kauf nimmt, einfach um politische Präferenzen durchzusetzen. Aber es kommt genauso auch einfach auf jeden von uns an, auf die Zivilgesellschaft, auf die Medienvertreter, die diese Unabhängigkeit der Justiz verteidigen.
Ja, Sie hatten ja gerade schon so ein bisschen insinuiert, worum es geht. Eine ersten Stufe, ich sag mal, des Angriffs auf die Justiz, die Sie ausgemacht haben, beschreiben Sie ja Delegitimierungsstrategien. Also das heißt, dass, wie Sie sagten, Richterschelte öffentlich betreibt von Politikern, ist jetzt auch nicht neu, hat man alles schon mal gehört, in den USA jede Woche und hier bei uns in Deutschland ist auch nicht ganz neu. Wo sehen Sie uns denn da gerade? Also es gab ja noch andere Eskalationsstufen, bis hin zum Ungehorsam oder der Machtübernahme in Gerichten. Was machen Sie da in Deutschland so ausgemacht? Weil Sie sagen, wir sind ja nicht ganz auf Null, was diese Eskalationsspirale angeht.
Das stimmt, das sind wir leider nicht mehr. Da hat sich auch, und das fühlt sich für uns in gewisser Weise ironisch an, aber gleichzeitig hat es vielleicht auch die Notwendigkeit dieses Projektes im letzten Jahr immer wieder gestützt, dass eben auch gerade in den letzten Monaten die Eskalationsspirale in Deutschland ein bisschen zugenommen hat, wie wir das im öffentlichen Diskurs beobachten konnten. Also wir stehen nicht bei Null. Es ist aber auch natürlich ganz offensichtlich noch nicht alles verloren. Davon sind wir weit entfernt. Aber es kommen wichtige Jahre auf uns zu und wir halten es für notwendig, jetzt damit zu beginnen, zu verstehen, wie diese Strategie, die eben mit Diffamierung und Delegitimierung, also mit Worten beginnt, wie das die Grundlage dafür schafft, dass diesen Worten dann auch irgendwann Taten, zum Beispiel in Form von sogenannten Justizreformen, folgen kann, wo dann plötzlich angefangen wird, an der Gerichtsorganisation ein bisschen rumzuschrauben, an Zuständigkeiten Veränderungen vorgenommen werden, am Haushalt und so weiter und so fort. Das alles passiert quasi nicht plötzlich mit einem großen Knall, sondern es beginnt, indem das Feld bestellt wird, um sowas vorzubereiten. Und diese Bestellung des Feldes geschieht durch Worte, durch verbale Diffamierung und Delegitimierung. Und das hat in Deutschland quasi in den letzten Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt genauer hinschauen.
Was ich auch interessant fand, war, dass Sie ja, also Sie haben ja auch relativ klaren Fokus gelegt. Sie haben gesagt, Sie gucken sich jetzt zum Beispiel nicht Staatsanwaltschaften an oder Bundesgerichte, sondern es waren die Landesverfassungsgerichte und die Instanzgerichte in den Ländern. Also sozusagen das, was man jetzt vielleicht tendenziell eher weniger auf dem Zettel hätte, wenn es darum geht, die Demokratie zu schützen. Ne? Was macht denn das? Also jetzt zum Beispiel, wenn wir uns mal so ein Gericht, so ein einfaches Gericht angucken, ich sag mal ein Verwaltungsgericht, was kann da denn so ein Gerichtspräsident, diese Position haben Sie auch besonders in den Fokus gerückt, was kann man in so einer Funktion denn zum Beispiel bewirken für oder gegen die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter, die da arbeiten?
Die Gerichtspräsidentinnen und Präsidenten sind ganz zentrale Schlüsselrollen also weltweit tatsächlich, aber auch in Deutschland. Ein Beispiel dafür ist die Frage von Beförderung. Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte sind die sogenannten Dienstvorgesetzten der Richterinnen und Richter, die an ihrem Gericht arbeiten. Was bedeutet das? Die Dienstvorgesetzten sind unter anderem dafür zuständig, Beurteilungen über die Richterinnen und Richter zu schreiben. Und die Beurteilungen sind die Grundlage einer jeden Beförderungsentscheidungen an den Gerichten. Das heißt, da haben die Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten einen weiten Spielraum, den sie quasi ausnutzen könnten, theoretisch, um bestimmte Menschen besonders positiv zum Beispiel zu beurteilen und dadurch ihnen die Chance auf bestimmte Posten zu ermöglichen. In unseren Szenarien sind das dann loyale Gefolgsleute, die quasi der autoritär-populistischen Partei nahestehen. Genauso ist die Rolle der Dienstvorgesetzten zu entscheiden, ob Disziplinarverfahren eingeleitet werden gegen Richterinnen und Richter. Da haben wir ein Szenario gebaut auf Grundlage unserer Gespräche, wo ein solches Disziplinarverfahren eingeleitet wird, und zwar zu einem strategisch zeitlich guten, also praktischen Zeitraum, nämlich als eine Beförderungsentscheidung gerade anstand. Und die Richterin, die als Favoritin irgendwie galt und kritisch und reflektiert ist, wird dann aus dem Beförderungsverfahren rausgenommen, weil eben zu dieser Zeit ein Disziplinarverfahren gegen sie läuft. Und das sind Entscheidungen der Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten und damit wahnsinnig wichtig, um quasi den Personalkörper an einem Gericht in einer bestimmten Art und Weise zu formen. Und das hat sich in unseren Gesprächen immer wieder bestätigt. Der Präsident und die Präsidentin sind wahnsinnig wichtig für die Kultur an einem Gericht. Also ob da offen gesprochen und unabhängig gesprochen werden kann oder ob da schon quasi ein bestimmter Wind weht. Und darauf haben sie wahnsinnig großen Einfluss und machen sie deshalb zu so wichtigen Positionen.
Sie haben ja in Ihrem Bericht auch, fand ich, relativ detailliert ausgearbeitet, fast so ein bisschen wie Handlungsanweisungen. Was kann man jetzt eigentlich konkret machen? Also Sie waren ja sehr lösungsorientiert auch. Ne? Das ist ja nicht nur eine Problembeschreibung, die Sie betrieben haben. Und da denke ich mir dann, will man wahrscheinlich ja auch irgendwie eine Botschaft senden, oder? Also ist das jetzt schon so ein offenes Angebot zumindest mal oder vielleicht auch sogar eine Aufforderung an die Politik? Leute, bitte guckt es euch an und werdet vielleicht tätig, weil damals nach dem Thüringen-Projekt kann ich mich auch noch erinnern, dass viele gesagt haben, ja, hättet ihr euch das mal angeschaut vorher, dann wäre das vielleicht bei der Eröffnungssitzung des Landtages alles nicht so schlimm gekommen oder bei den Richterwahlausschüssen. Ist das jetzt so ein bisschen eindringlicherer Appell?
Unser Hauptanliegen mit dem Buch und auch mit den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, um dieses Buch zu schreiben, ist vor allem eine Stärkung des Resilienzbewusstseins. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie diese Strategie, die wir international beobachten, sich in Deutschland quasi zeigen könnte. Und zwar wir wollen nicht nur zeigen, wie das durch rechtliche Einfallstore irgendwie passieren könnte, sondern wir wollen aufzeigen, mit welchen Narrativen gearbeitet wird, mit welchen Begründungsnarrativen, die irgendwie vorgebracht werden, um diese ganze Strategie zu verstehen. Das ist unser Hauptanliegen. Und ich glaube, das richtet sich vor allem quasi an die Menschen, die in und mit der Justiz arbeiten. Manchmal ist es uns dann aber sehr eindrücklich aufgefallen, hier könnte man irgendwie was ändern oder hier haben sich in unseren Gesprächen ziemlich klare Ideen entwickelt, was man denn tun könnte. Und dann war es für uns der ganz logische nächste Schritt, die natürlich auch weiterzuentwickeln und aufzuschreiben. Und wir freuen uns sehr, wenn die quasi auf einen fruchtbaren Boden fallen würden. Bei den Landesverfassungsgerichten haben wir einige ziemlich konkrete Vorschläge gemacht. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn die jetzt quasi genommen werden würden und in den Ländern, also jeweils in den Ländern spezifisch eine politische Diskussion daraus entstehen würde, wie man zum Beispiel die Landesverfassungsgerichte resilienter ausgestalten könnte, besser absichern könnte. Das würde uns natürlich große Freude bereiten, wenn das gelingen würde. Aber ich denke, es ist eine Kombination aus beidem. Erstens, die Steigerung des Bewusstseins. Diese Strategie fängt auch schon in Deutschland an zu wirken. Und so könnte sie sich weiterentwickeln. Und zum anderen dann eben auch zu schauen, die Justiz ist ganz schön wichtig. Und vielleicht sollten wir sie ein bisschen mehr in den Fokus rücken und gute Rechtspolitik machen.
Ja, das nehmen wir doch mal mit als Ausklang dieses Interviews. Ganz herzlichen Dank, Frau Brandauer, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute.
Vielen Dank.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Jetzt kommt eine Entscheidung, bei der wir eigentlich dachten, wen interessiert's? Der EuGH hat einen rumänischen Fall entschieden. Da geht es um Rusmedia Digital oder Rusmedia Digital, ist eine österreichische Company, und Datenschutz. Aber beim Bundesgerichtshof liegt ein Fall der grünen Rechtspolitikerin Renate Künast, die gegen den Facebook-Konzern Meta vorgeht und den der BGH mit Blick auf den EuGH ausgesetzt hatte. Jetzt ist die EuGH-Entscheidung, auf die man gewartet hatte, da. Und nun ändert sich womöglich Grundsätzliches beim Thema Hass und Hetze im Internet, wie es immer so schön heißt, und der Verantwortung, die Plattformen für Inhalte haben. So klingt das jedenfalls bei manchen Juristen. Grundprinzipien des Internets stehen also vielleicht in Frage. Bei mir ist jetzt ein Experte, den ich mittlerweile Jahrzehnte kenne oder zumindest ein Jahrzehnt und ein knappes, Nico Herting, Rechtsanwalt aus Berlin, bei dem ich, der Transparenz halber sei auch das gesagt, vor einigen Jahren auch mal gearbeitet habe. Hallo Nico.
Grüß dich, Hendrik.
Sprechen wir kurz über den Grundfall, bevor wir dann zu Weltumstoßendem kommen. Der Grundfall, ich hatte schon gesagt, geht um Rusmedia Digital, das ist ein Marktplatz. Und es war da wohl wie eine Sexanzeige aufgetaucht von einer Frau, die aber diese Sexdienstleistung nicht angeboten hatte. Die hat dann geklagt auf 7.000 Euro immateriellen Schadensersatz. Das hat aber erstmal nicht geklappt. Woran ist sie denn zuerst gescheitert?
Also sie ist zuerst gescheitert an den Haftungsprivilegien der Provider. Rusmedia ist eine Plattform und wie das seit den 90er Jahren bereits ist, haben wir da im europäischen Recht die Regel, früher E-Commerce-Richtlinie, jetzt Digital Services Act, der Provider für die Inhalte, also für das, was gepostet ist, so lange nicht haftet, wie er keine Kenntnis hat, nichts verstößt.
Genau, das ist ja eine ziemliche Säule des Internetrechts, die auch politisch immer mal wieder umstritten ist. Beim DSA gab es ja auch dann eine Diskussion, kippt man das Ding nun? Da gab es ja viele Plattformkritiker, die das gerne wollten, hat man am Ende nicht gemacht. Und es ist ja auch sogar im Streit mit den USA im Grunde indirekt ein Thema. Die sagen, die Regulierung der Plattformen in Europa, das geht alles zu weit. Also das ist ein aufgeladenes, ganz wichtiges Prinzip. Nochmal ein altes Prinzip, das in Deutschland auch seinen Ursprung hat. Das muss man, glaube ich, um die Brisanz des Falls irgendwie zu kapieren, dazu einmal begriffen haben. Und dann hat ja das rumänische Berufungsgericht diesen Fall dem EuGH vorgelegt, weil man sich fragte so, DSA hin oder her, aber es gibt ja noch eine DSGVO-Verantwortlichkeit. Wie verträgt sich das miteinander? Das hat der EuGH nun beantwortet. Und wie verträgt es sich jetzt miteinander?
Naja, die Antwort, die der EuGH gegeben hat, ist eigentlich eine ganz einfache. Und wie in vielen EuGH-Entscheidungen muss man sich da lange durchfühlen, bis man zum Kern vorstößt. Denn letztlich sagt der EuGH nur, schaut mal herein in das, was jetzt in Artikel 2 des Digital Services Act geregelt ist, steht nämlich drin, der schöne Satz, die DSGVO bleibe unberührt. Und wenn die DSGVO unberührt bleibt, so der EuGH in einer logisch durchaus schlüssigen Begründung, dann bedeutet das, sie bleibt eben auch vor dem Haftungsprivileg des Artikel 6 DSA unberührt und dann gibt es eben datenschutzrechtlich keine Privilegierung. Sodass der Weg frei war, den Fall ausschließlich datenschutzrechtlich zu lösen. Datenschutzrechtlich, das ist festigte Rechtsprechung des EuGH, der Plattformbetreiber auch gemeinsam verantwortlich ist mit demjenigen, der da die Plattform nutzt für die Datenverarbeitung, dafür, dass alles DSGVO sauber ist. Und wenn da steht, die Frau sowieso bietet Sex an, dann und das stimmt nicht, dann ist das datenschutzrechtlich, verstößt das gegen den Grundsatz der Datenrichtigkeit. Und damit ist der Plattformbetreiber hier Rusmedia auch dafür verantwortlich und dann in der Pflicht, dies zu löschen und gegebenenfalls auch Schadenersatz zu zahlen.
Genau, da wir ja hier Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die das Internethaftungsregime noch nicht so kennen. Ich glaube, man muss das wirklich ganz deutlich machen. Wir haben ja einerseits diese Haftungsprivilegien für die Inhalte, wo Leute sich auf der Plattform tummeln. Da hattest du es zu Beginn gesagt, erst ab Kenntnis grundsätzlich Haftung. Und jetzt haben wir aber Datenschutz, wo die Verantwortung doch weiterreicht, nämlich irgendwie ja auch für die Marktplatzteilnehmer eine Verantwortlichkeit besteht. Was bedeutet das jetzt für den Fall Künast? Denn eigentlich geht es Frau Künast ja immer um beleidigende Memes und sowas. Könnte die da jetzt Honig draus sorgen?
Der Fall Künast zeichnet sich dadurch aus, dass er schon in der dritten Instanz ja ist, nämlich beim Bundesgerichtshof. Die beiden Instanzen davor, da ging es um rechtswidrige Memes, die dort auf einer Meta-Plattform verbreitet worden sind. Und die beiden Instanzen davor haben den Fall einfach übers Persönlichkeitsrecht gelöst. Und bei der Kollision Persönlichkeitsrecht, DSA, da taucht das Thema nicht auf, weil das Persönlichkeitsrecht, das bleibt nicht unberührt. Also da gilt die Haftungsprivilegierung. Und offenkundig, ich war an dem Fall nicht beteiligt, aber ich lese das so, ist beim BGH aufgefallen, dass der Fall ja auch eine datenschutzrechtliche Komponente hat, nämlich den Aspekt der Datenrichtigkeit. Und dann ist man beim BGH darauf gestoßen oder gestoßen worden, mutmaßlich von einer der Parteien, dass dieser RusMedia-Fall ist. BGH. Und dann hat der BGH im Februar diesen Jahres den Fall ausgesetzt. Und eigentlich ist es vorgezeichnet, dass jetzt auch in dem Künast-Fall, der beim BGH liegt, das dann so sein wird, dass man sagen, Meta trägt datenschutzrechtlich für diese Memes die Verantwortung und ist damit auch, dass jetzt nur Unterlassung heißt oder auch Schadensersatz heißt, da gibt es natürlich jetzt noch die weiteren Voraussetzungen des Artikels 82 DSGVO, das wird der BGH dann nochmal zu prüfen haben. Das kann man jetzt auch gar nicht abschätzen, was da am Ende mal herauskommt.
Ja, aber es ist doch bemerkenswert, weil dann ja doch, Daten sind ja überall und gerade bei Äußerungsdelikten scheinen ja Daten immer irgendwie eine Rolle zu spielen. Das ist dann wirklich ein ganz neuer Hebel für so äußerungsrechtliche Streitigkeiten oder, um es populärer auszudrücken, beim Kampf gegen Hass und Hetze, oder? Ist es übertrieben?
Das kann man so sagen und vielleicht zwei Aspekte dazu. Das eine, so ganz streiben sind die Haftungsprivilegien schon lange nicht mehr. Sie sind schon, man kann schon sagen, an manchen Stellen schon lange durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Nämlich einerseits dadurch, dass der BGH seit 20 Jahren eigentlich schon sagt, die Haftungsprivilegien gelten nicht für die Störerhaftung. Das sind fast alle Fälle, die es gibt, wo die Haftung von Plattformbetreibern geht, nämlich Beseitigung und vor allem Unterlassung. Und seine eigenen Regeln dort aufgestellt hat. Also der hat eigentlich immer die Haftungsprivilegien links liegen gelassen, der BGH. Das ist das eine. Und auch der EuGH hat schon vor 10 Jahren angefangen zu sagen, naja, sobald da irgendeine aktive Rolle ist, die der Plattformbetreiber spielt, also da gibt es alle möglichen Schlupflöcher schon jetzt. Hat es schon vor dieser Entscheidung gegeben. Das ist nicht so ganz schwarz und weiß zu sehen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die Rechtsakten, die wir in den letzten Jahren noch dazu bekommen haben im Digitalrecht, also den AIR-Act etwa, aber auch eben den Digital Services Act, dass die sich jeweils nicht an die DSGVO herangetraut haben und das Verhältnis zur DSGVO immer offen gelassen haben. Ja. Dieser schöne Unberührt-Satz bleibt unberührt, der steht überall und wird seit Jahren von allen eigentlich kritisiert.
Ja.
Das einfach alles offen lässt und das Rechtssicher ist an dieser Stelle.
Mhm. Ja, sehr interessant. Wir werden das weiter verfolgen. Wir werden uns auch angucken, wie der Künast-Fall jetzt entschieden wird. Und ich bin auch sehr gespannt, ob J.D. Vance und Co. auf dieses Verfahren gucken, um es vielleicht politisch auszubeuten. Nico, erstmal vielen Dank dir und ein Hinweis noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Stimme und die Einsichten von Nico gefallen haben, ihr könnt ihn weiterhören bei Follow the Rechtsstaat. Das ist der Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Da macht Nico Herting den Host zusammen mit Stefan Brink. Und wer das alles nachlesen möchte, der findet einen Beitrag von Nico dazu auf Beck Aktuell. Nico, ganz vielen Dank.
Sehr gerne.
Wie meinen?
Ein Anwalt muss einen festen Raum nachweisen, in dem er seine Mandantschaft empfangen kann. Ein Open Space reicht dafür nicht, auch nicht, wenn man ganz viele Sicherungsvorkehrungen beachtet. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden, genauer der Anwaltssenat, und die Entscheidung sorgt für Kopfschütteln. Wir haben ja immerhin das Jahr 2025. Die Rechtsanwaltskammer Berlin hatte einen Anwalt angeschrieben, der zugleich Syndikus-Rechtsanwalt in einem Unternehmen ist. Der hatte seine Postanschriften in einem Bürocenter in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Und dort sind für ihn ein Kanzleischild und ein Briefkasten angebracht. Anrufe werden von zur Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeitenden des Bürocenters entgegengenommen und an ihn weitergeleitet. So beschreibt es Martin Huff in einem Text für Beck Aktuell, den wir euch natürlich verlinken. Und dieser Anwalt, der macht Umweltrecht und hat dementsprechend natürlich relativ wenig Publikumsverkehr. Der Streit entzündete sich nun an Paragraph 27 der BRAO, da steht drin, der Rechtsanwalt muss im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er ist, eine Kanzlei einrichten und unterhalten. Also eine Kanzlei. Die Rechtsanwaltskammer hat dem Anwalt nun eine missbilligende Belehrung erteilt, wogegen sich der Anwalt dann gewehrt hat. Vor dem Anwaltsgerichtshof erst noch erfolgreich und danach erfolglos. Der Anwaltsgerichtshof war dabei noch ein bisschen moderner unterwegs. Da sagte er, den Begriff Kanzlei, den dürfe man nun nicht statisch auslegen. In einer digital sich wandelnden Gesellschaft komme es ja immerhin auf ein modernes, technikoffenes Begriffsverständnis an. Ja, der BGH sagt, nö, darauf kommt es offenbar nicht an. Die Buchbarkeit dieser Räumlichkeiten, die der Anwalt dort nutzen konnte auf Zuruf, die reicht nicht aus. Ja, Martin Hof ist da auch nicht begeistert von. Er sagt, das sieht doch eigentlich nicht besonders gut aus mit Blick auf Artikel 12 Grundgesetz, also die Berufsfreiheit der Anwälte in dieser unseren digitalen Zeit. Max, was meinst du dazu?
Der Fairness halber zum BGH müssen wir natürlich noch sagen, dass wir die Gründe ja auch noch nicht haben. Das heißt, also vielleicht wird aus dem Nö noch ein bisschen substanziertere Begründung. Ne? Mhm. Martin Hof hat das ja für uns schon mal so aufgeschrieben, einfach nur mit der Information, wie es ausgegangen ist. Da wird man wahrscheinlich mal abwarten müssen, was dann im Endeffekt drinsteht. Ne?
Ja, absolut. Also vielleicht ist es auch einfach nur ein reines Wortlaut-Argument. Tatsächlich kann man ja, wenn man sich den Wortlaut von 27 durchliest, auf die Idee kommen, dass da jetzt auch kein Weg mehr daran vorbeiführt. Dann sind wir aber ja nicht im Strafrecht. Also insofern, ja, also mir fehlt ein bisschen das Verständnis dafür. Aber wir müssen tatsächlich auf die Gründe warten, um das endgültig beurteilen zu können. Tja, Max, was sagst du denn jetzt dazu inhaltlich? Ist das etwas, was dich begeistert, im Jahr 2025 zu hören, dass man bitteschön einen Kanzleiraum vorhalten muss, auch wenn man den nie nutzt?
Also zu begeistern vermag mich das jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, weil ich ja auch keine Anwaltszulassung habe, deswegen fühle ich mich da vielleicht noch ein bisschen weniger betroffen als viele Hörerinnen und Hörer bei uns. Ja, wenn es um Technikoffenheit geht, ist ja für Juristen sowieso ein schwieriges Thema, zumindest in Deutschland. Ne? Da sind wir ja nicht unbedingt die führende Zunft. Ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe auch, weil mich das dann ja interessiert hat, mal so ein bisschen reingeguckt in die Literatur, in den Kommentar zu Brau aus unserem geschätzten Hause Beck, den Hensler Prütting, und der sagt ja, die Kanzleipflicht verlangt im Interesse einer funktionsfähigen Rechtspflege, dass der Rechtsanwalt für Gerichte, Behörden und Rechtssuchende erreichbar ist. Mhm. So, das erschließt jetzt nicht unbedingt, warum das jetzt unbedingt physisch sein muss heutzutage, sondern man kann natürlich schon sagen, klar, warum reicht nicht digitale Erreichbarkeit? Leute kommunizieren heute sowieso meistens digital oder mindestens mal per Telefon. Außerdem gibt es ja auch noch die berühmte Wohnzimmerkanzlei, ne, die ja auch irgendwie scheinbar kein Problem ist, wenn man sie entsprechend einrichtet.
Ja.
Andererseits kann ich aber auch nachvollziehen, dass der Berufsstand von Anwälten ja so ein bisschen mit Verlässlichkeit und Beständigkeit assoziiert wird. Ich hab ja auch eine kleine konservative Seele in mir. Ne? Ich kann das halt irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass man da so die Tür haben will, an der man klingeln kann, wenn man zum Anwalt möchte. Ne? Und ich verstehe aber auch vielleicht noch ein bisschen weniger gefühlig den Gedanken, dass man also eine Anlaufstelle braucht, wo man den Anwalt im Zweifel auch antrifft oder wenigstens Mitarbeiter, die für diesen Anwalt arbeiten, also die vielbeschworene, angeleitete oder unterwiesene Rechtsanwaltsgehilfin oder den Gehilfen. Ne? Und nicht irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie das da eingerichtet war in diesem Open Space Büro, aber also das kam mir vor wie so eine Art Callcenter mit Schweigepflicht. Also das scheint mir ein bisschen weniger zu sein, als das, was jetzt die typische Kanzleiorganisation ist. Ja, also ich denke, im Endeffekt kommt es auch stark aufs Rechtsgebiet an, ob ich jetzt irgendwie im Strafrecht hart an der Straße arbeite oder jetzt zum Beispiel im Umweltrecht oder was auch immer. Und da sowieso mit meinen Mandanten selten direkten persönlichen Kontakt habe. Also wenn ich jetzt zu einem Anwalt oder so eine Anwältin gehe, dann will ich natürlich im Zweifel lieber die Person haben, die sich Mühe gibt und anständige Arbeit macht und sich um mich als Mandanten kümmert, weil vor verschlossener Tür stehen kann man ja auch trotzdem, wenn man zu einem schlechten Anwalt geht. Dabei belasse ich es auch.
Auf jeden Fall, aber ich würde es vielleicht gar nicht konservativ nennen. Du hast ja halt ein romantisches Verständnis vom Anwaltsdasein. Ja, du sitzt an einem großen Mahagoni-Desk und dann trommelt es an der Tür und jemand kommt rein und sagt, Herr Anwalt, haben Sie Zeit für mich? Und dann geht's in einen spannenden Fall. Ja, könnte sein. Noch ein bisschen unnützes Wissen habe ich hier parat für euch. Und zwar, oder es ist eigentlich gar nicht unnütz, es ist eigentlich sogar ein sehr nützliches Wissen. Was ist denn diese missbilligende Belehrung eigentlich? Das ging mir durch den Kopf, weil ich noch keine davon von meiner Rechtsanwaltskammer erhalten habe. Tatsächlich ist sie überhaupt nicht gesetzlich geregelt. Das ist so irgendwie eine Stufe unter der Rüge unter der Verwarnung. Ist nicht gesetzlich geregelt, aber anerkannt in der Rechtsprechung. Und sie hat den Charme, dass sie einen besseren Rechtsweg birgt. Das ist also irgendwie ein bisschen seltsam. Es ist weniger als eine Rüge, aber du hast sozusagen mehr Instanzen, durch die du gehen kannst. Die Rüge landet ja beim Anwaltsgericht und dann kannst du eigentlich nur noch gegen die Entscheidung des Anwaltsgerichts vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, mit natürlich dürren Aussichten. Bei der missbilligenden Belehrung geht es vor den Anwaltsgerichtshof und dann vor den Anwaltssenat.
Okay, das habe ich auch noch nicht gewusst.
Und theoretisch müsstest du dann ja, glaube ich, sogar noch vor das Bundesverfassungsgericht gehen können. Also ein bisschen weird. Gibt es auch Streit drum. Reformbemühungen sollte es dann mal wieder geben. Ich weiß nicht, was aktuell der Stand ist. Der DAV hatte 2022 da in der Stellungnahme sich für eine Reform ausgesprochen, weil das Ganze eben so ein kleines bisschen inkonsistent ist. Das so nebenbei mit ganz herzlichem Gruß aus meiner Wohnzimmerkanzlei.
Das pralle Leben.
Ja, diese Woche hatten wir noch ein Thema am Bundessozialgericht, das ausnahmsweise mal eine gewisse rechtspolitische Brisanz hatte. Meistens sind das ja doch eher für den Durchschnittsleser trocken anmutende Themen, die da besprochen werden. Hier ging es aber um das Existenzminimum, nämlich um die Höhe der ALG-II-Sätze, genau genommen im Jahr 2022. Wir denken ganz weit zurück. Damals hieß das, glaube ich, alles noch Hartz IV, bevor das Bürgergeld kam. Und es ging in der Sache darum, drei Menschen hatten da geklagt, weil wir damals ja aufgrund von der Folgen der Corona-Pandemie, dann ging der Ukraine-Krieg los, eine extreme Inflation hatten, die Preise sind gestiegen, das Bürgergeld aber, oder das Hartz IV damals, das ALG II eben nicht so sehr. Und ja, dann haben diese Leistungsbezieher eben geltend gemacht, dass man sie in der harten Zeit ein Stück weit habe hängen lassen. Und das Bundessozialgericht jetzt wiederum hatte allerdings keinen Bock auf große Diskussionen und hat gesagt, nö, das ist alles schon okay gewesen.
Wir haben ja auch, als wir den Termin gesehen haben, schon gesagt, so, das könnte ein bisschen heikel werden, denn gerade jetzt sind ja Kürzungen im Sozialstaat breit in der Diskussion. Die Union möchte ja, oder meint, ist der Auffassung, dass Arbeiten sich für manche gar nicht mehr so lohnt, weil das Bürgergeld zu hoch ist. Und jetzt kommen die Kläger und sagen, dass es jedenfalls im Jahr 2022 zum Leben nicht wirklich gereicht hat.
Ja, also wie gesagt, wir hatten damals eine starke Inflation, das waren wohl 12%. Ausgelöst eben durch diese Umstände damals, Pandemie, Ukraine-Krieg. Und die Regelbedarfe des ALG II, die sind aber in dieser Zeit, also zum Jahr 2022, eben nur um 0,76% gestiegen. Muss man jetzt kein großer Mathematiker sein, um zu sehen, dass das doch eine erhebliche Diskrepanz ist. Und deswegen meinten eben Kläger hier, dass das nicht für ihr menschenwürdiges Existenzminimum, was der Staat ja eben garantieren muss, ausreichen würde. Trotzdem hat das BSG jetzt aber gesagt, dass diese Leistungen gerade nicht evident unzureichend waren.
Vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich. Wie wird dieser Regelbedarf denn berechnet?
Das ist in der Tat gar nicht mal so unkompliziert. Deswegen haben wir uns auch diese Woche für die Besprechung dieser BSG-Entscheidung ein bisschen Expertise geholt in Person von Annalena Meyer, die eine, glaube ich, finde ich ganz guten eingängigen Artikel darüber geschrieben hat. Den packen wir euch auch in die Shownotes. Ganz kurz, die Grundlage ist eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Die wird alle 5 Jahre erhoben. Da guckt man sich also an, was so die durchschnittliche Familie so verbraucht. Und davon wird dann sozusagen das Minimum genommen, was zum Leben benötigt wird. Also keine jetzt irgendwie Luxuskonsumgüter oder sowas, sondern nur das Lebensnotwendige. Und dann aber, weil das halt alle 5 Jahre erhoben wird, gibt es eben zwischen diesen 5 Jahren, gibt es eine jährliche Fortschreibung mit so einem Mischindex aus Preisen und Löhnen. Das Problem ist aber, dass auch dieses Verfahren ja nicht so schnell auf plötzliche Preissteigerungen reagiert, die innerhalb von ein paar Wochen, Monaten passieren. Und darum ging es jetzt eben hier vor dem BSG, ob man da nicht ausreichend drauf reagiert hatte.
Und wie hat der Gesetzgeber auf die Inflation reagiert?
Der hat reagiert damals mit 2 Maßnahmen. Also es gab tatsächlich eine schnelle Maßnahme. Das war eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro im Juli 2022, die dann ausgeschüttet wurde an die ALG-II-Bezieher. Und dann gab es eine ergänzende Fortschreibung, die man beschlossen hat für 2023. Die galt aber eben erst dann, die dann eben zusätzlich diese Preisentwicklung berücksichtigt hat. Und dadurch stieg dann auch der Regelbedarf von 449 Euro im Jahr 2022 auf 502 im Jahr darauf.
Und warum hält das BSG das für verfassungskonform?
Also im Kern, weil der Gesetzgeber hier vor allem einen Einschätzungsspielraum hat. Also das Gericht kann jetzt nicht im Detail überprüfen, hätte er dafür irgendwie eine Mark 50 mehr oder weniger veranschlagen müssen. Die Gerichte prüfen nur, ob Leistungen evident unzureichend sind und ob das Verfahren auch wie diese Leistungen berechnet werden und wie der Gesetzgeber auf solche Teuerungen reagiert, ob das transparent ist. Und das BSG meinte jetzt, Verfahren an sich okay und diese Einmalzahlung und die späteren Anpassungen, die seien noch so zeitnah erfolgt, dass sie eine Verletzung des Existenzminimums verhindert hätten.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen Umtaufung im Sozialrecht. Früher hieß das Ganze Hartz IV, im Moment heißt es noch Bürgergeld. Bald soll das nicht mehr Bürgergeld heißen, sondern Grundsicherung. Aber fürs Existenzminimum ist das ja wurscht, oder?
Genau, also auch die Berechnungsmethode und so, das bleibt im Grunde gleich. Also für mich ist es auch so ein bisschen, natürlich, da gibt es Diskussionen um Sanktionen etc. Aber das Existenzminimum ist das, was verfassungsrechtlich vorgeschrieben ist, und daran muss man sich bei jedem Modell halten. Und ja, die Berechnungsmethode, die bleibt auch gleich. Deswegen sagt das Urteil natürlich erstmal nichts über diese Diskussion, die wir momentan viel führen, über die vielbeschworenen Totalverweigerer, die man sanktionieren möchte mehr und diese Themen. Aber es zeigt eben auch, dass wenn halt solche Preisanstiege passieren, da sind wir ja auch in Zukunft nicht vorgefeit, dass der Gesetzgeber da im Zweifel eben schnell reagieren muss. So, zum Schluss haben wir noch ein kleines Schmankerl für die Filmfans unter euch. Der BGH hat heute am Donnerstag, kurz vor unserer Aufnahme, seine Entscheidung verkündet zum Werktitelschutz für Miss Moneypenny. Und zwar gesagt, dass die keinen Werktitelschutz bekommt. Miss Moneypenny, die legendäre Sekretärin von M, dem Chef von James Bond oder der Chefin in vielen modernen Filmen, ja, gespielt von der grandiosen Judi Dench, ist juristisch gesehen laut BGH nicht eigenständig genug.
Wie kann das sein? Warum ist sie nicht eigenständig genug und worum ging's?
Also Moneypenny dürften ja viele kennen, also James Bond dürften wohl alle kennen, deswegen spare ich mir jetzt mal weitere Erläuterungen. Aber ich erspare euch nicht die Ankündigungen des ersten Zivilsenats zu dieser Entscheidung, weil die mich so wunderbar amüsiert hat, weil anscheinend hatten die das Gefühl, dass nicht alle Leute James Bond kennen, und haben in ihrer Ankündigung nochmal erklärt, dass es sich dabei um einen Geheimagenten des MI6 handelt und die Filmfigur Moneypenny, also die Sekretärin von M sei. Und also es war wirklich so eine Terminankündigung aus einer anderen Welt. Aber das mal beiseite. Juristisch ging es hier um Werktitelschutz. Also die Frage, ob Miss Moneypenny ein schutzfähiger Werktitel sei. Und die Klägerin in der Sache ist Inhaberin der Urheberrechte an den James-Bond-Film. Inzwischen ist das übrigens Amazon. Ich glaube, hat sich im Laufe des Verfahrens, haben die das, glaube ich, gekauft, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die meinen eben, die Figur sei ein eigenständiges Werk und deshalb schutzfähig, und haben ein anderes Unternehmen verklagt, das Sekretariatsdienste anbot. Und da habe ich gedacht, also warum ist da nicht noch früher jemand auf die Idee gekommen? Das liegt ja sowas von nahe, Sekretariatsdienste mit Moneypenny im Titel zu bewerben. Oder auch My Moneypenny hieß das teilweise.
Aha.
Ja. Und hatten dafür auch Marken und Domains angemeldet und alles. Und die, also Amazon-Klägerin wollte jetzt im Grunde alles Mögliche. Also Unterlassung, Schadenersatz, Markenmischung etc. Im Kern also, dass das halt nicht mehr Moneypenny heißen darf, weil man ja ein schutzfähiges Werk hätte. Der BGH sagt jetzt aber, nee, Moneypenny kann nicht eigens geschützt werden.
Warum nicht? Ich meine, ist Moneypenny nicht berühmt genug? Jeder kennt sie doch.
Ja, also berühmt ja, aber eben nicht eigenständig genug. Und das ist hier das Problem, weil man kennt sie eben nur aus diesen James-Bond-Filmen. Ne? Niemand hat er jetzt, also vermutlich die wenigsten laufen jetzt irgendwie jetzt in einem Moneypenny-Kostüm an Karneval rum oder was auch immer. Ne? Also sie ist halt nicht so ein eigener Charakter, sagt zumindest der BGH. Mhm. Denn für den Werktitelschutz müsste die Figur so individuell sein, dass sie vom Publikum immer als eigenes Werk wahrgenommen werde. Mit irgendwie Äußerlichkeiten, die unverwechselbar sind, oder mit besonderen prägnanten Charaktereigenschaften. Und Moneypenny sei ja hier eher so in den Augen des BGH wohl eine graue Maus am Schreibtisch sozusagen, kein eigenständiges Werk. Ich finde ehrlich gesagt, das stimmt nicht so ganz. Also das stimmt zumindest in den neuen Filmen nicht mehr, weil Moneypenny war ja sogar zwischendurch Agentin. Die war ja im Außeneinsatz, und es gibt ja diese schöne Szene, wo sie James Bond mit einem Gewehr von der Brücke runterschießt. Also wenn ein das nicht zu einer eigenständigen Person macht, weiß ich es auch nicht. Ja, der Senat sieht das eben anders und sagt, nee, die ist nicht schutzfähig.
Vielleicht kennt ihr nur die alten Filme, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen trübe und tragisch, dass wir jetzt miterleben müssen, dass Miss Moneypenny auch markenrechtlich nicht aus dem Schatten von James Bond treten kann. Naja, ist halt irgendwie 50er, 60er Jahre, kann man nicht ändern. Und schon wieder enden wir tragisch. Ich finde es skandalös. Aber auch das lässt sich nicht ändern. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir müssen auf einer fröhlicheren Note enden. Nächstes Mal klappt's vielleicht. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle. Ihr könnt uns wiederum schreiben, was ihr zur Moneypenny-Affäre meint, zum Beispiel an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de, in den sozialen Medien. Und damit bleibt mir nur zu sagen, bleibt uns gewogen.
Ciao.